Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria zur Sendereihe Spiritualität. Ich suchte ihn, den meine Seele liebt, Betrachtung zum Hohenlied, heute der 9. Teil mit Dr. Nina Sophie Heeremann. Und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Wir haben in der Sendereihe Spiritualität in diesem Jahr eine biblische Reihe, eine geistliche Schriftauslegung, Betrachtung des Hohenlieds aus dem Alten Testament. Auf den ersten Blick erscheint es als Liebeslied zwischen Mann und Frau. In der Tradition wurde es vor allem aber als Beschreibung der Liebe zwischen Gott und seinem auserwählten Volk, beziehungsweise zwischen Christus und der Kirche und jedem einzelnen Getauften als Braut interpretiert. Wir gehen das Buch Vers für Vers durch und dazu ist bei uns Dr. Nina Heeremann. Sie hat Bibelwissenschaften in Rom und Jerusalem studiert und über das Hohelied promoviert. Sie unterrichtet Heilige Schrift am St. Patrick Seminar in Kalifornien in den USA und von dort ist sie uns zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Dr. Heeremann.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Ja, die ersten Teile dieser Reihe kann man in der Mediathek von Radio Horeb nachhören. Wir sind jetzt gespannt auf Ihren Vortrag. Wir sind in der Betrachtung jetzt beim Vers 4 vom 2. Kapitel, also Hohelied, 2. Kapitel, Vers 4 und freuen uns jetzt auf Ihre Auslegung.
Danke, Frau Kuhl. Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich möchte Sie zu dieser Sendung begrüßen. Für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal dazu geschaltet haben, Sie müssen sich jetzt nicht erst die vergangenen 8 Vorträge anhören. Das Hohelied ist zwar ein Ganzes, aber man kann auch jeden einzelnen Vers für sich betrachten. So hat es die Tradition der Kirche immer getan, weil ja jedes einzelne Wort Gottes fast wie bei einem Hologramm oder im DNA, in unserer DNA des Körpers immer die Information des ganzen Wortes Gottes enthält. Also Christus ist in jedem einzelnen Wort ganz präsent, so wie er in der analog gesprochen vielleicht jeder Eucharistie, jeder einzelnen Kommunion immer der ganze Jesus gegenwärtig ist. Und so kann man auch in einem einzigen Wort den ganzen Herrn finden. Und das Wort Gottes ist nichts anderes als diese Herablassung Gottes, der für uns ein Schriftwort geworden ist, damit wir es kauen können, damit wir es meditieren können und damit wir es ganz, ganz tief in unser Herz hineinlassen können. Das Einzige, was man wissen sollte, ist, was die Frau Kuhl jetzt schon gesagt hat, dass das Hohelied in der ganzen christlichen Tradition verstanden wurde als Liebeslied des Messias an seine Kirche und an jede einzelne getaufte Seele, weil wir tatsächlich, auch wenn wir uns dessen leider nicht immer bewusst sind, in der Taufe Christus anverlobt wurden. Er ist der Bräutigam unserer Seele. Und damit die Seele diese Liebe ihres Bräutigams tiefer verstehen kann, offenbart uns dieses alttestamentliche Buch, das Hohelied, die Dimensionen dieser Liebe, die Sehnsucht des Bräutigams nach unserer Seele und es gibt uns auch die Worte für unsere Seele, um ausdrücken zu können, was wir erleben, wonach wir uns sehnen im geistlichen Leben und öffnet die Augen unseres Herzens für das Verständnis dieser Mystik, zu der wir letztlich jeder Einzelne durch die Taufe berufen sind. Am Ende der letzten Sendung hatten wir betrachtet, den Vers 3, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten begehre ich zu sitzen, wie süß schmeckt seine Frucht meinem Gaumen. Ich hatte davon gesprochen, dass die Kirchenväter natürlich in diesem Baum den Paradiesbaum erkennen. Und die Frucht dieses Baumes ist nichts anderes als die Frucht des Kreuzes Christi. Das Kreuz Christi ist ja vom Neuen Testament her gesehen, ganz besonders vom Johannesevangelium und im geheimen Buch der Offenbarung her, der für uns neu zugänglich gewordene Baum des Lebens im Herzen des Paradieses. Und die Frucht dieses Baumes ist die Eucharistie. Deswegen haben wir zum Beispiel oft als Kommunionvers, kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Im Empfang der Kommunion empfangen wir die Frucht vom Baum des Lebens als lebendige Frucht, die unsere Seele berauscht wie Wein, die unsere Seele schmecken kann, kostbarer, süßer als Honig, wie die Schrift sagt. Bewusst wird uns hier wieder die Radikalität der Inkarnation. Gott ist nicht einfach nur ein Geist geblieben, weit weg für uns, nicht zugänglich, sozusagen weit weg hoch über den Wolken. Nein, weil wir Menschen Geist-Leibwesen sind, hat er selbst einen Leib angenommen, um sich mit uns leiblich verbinden zu können und so wie der Mensch im Paradies aus falscher Intention danach gehungert hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen und seither so viele unserer Sünden motiviert sind von dieser inneren Unersättlichkeit nach mehr Leben, nach Habsucht, nach Erfülltwerden, so hat Gott, wie er das so oft tut, unsere Schwäche in etwas Positives verwandelt, beziehungsweise er kommt uns genau in unserer Schwäche entgegen. Dort, wo wir so sehr hungern danach, innerlich gesättigt zu werden, wir spüren, wir haben ein Vakuum und dieses Vakuum kann nur von Gott alleine gefüllt werden. Dort macht er selbst sich zu etwas Essbarem, zu einem Stück Brot, das den Hunger unserer Seele sättigt und allein sättigen kann. Und während eben die Eucharistie in Form, also der Leib Christi, für uns als Frucht des Baumes zugänglich wird, so empfangen wir ja gleichzeitig das Blut Christi unter dem Symbol des Weines. Und so geht es nun weiter. In das Weinhaus hat er mich geführt. Sein Banner über mir ist die Liebe. Hohelied 2,4. Da machen wir jetzt weiter. Das Weinhaus kommt in der Heiligen Schrift, ansonsten nur im Buch Esther vor, wo es das Haus des Weingelages genannt wird. Esther 7,8. Es ist also ein Haus des Festes und der überströmenden Freude. Der Wein, das hatten wir nun schon öfter gesehen, ist ja Symbol für die Ekstase, für das, was absolut überflüssig und köstlich im Leben ist, also nichts, was notwendig ist, sondern nur Symbol für Freude, für außer sich stehen, für Gelassensein, für Wohlbefinden in Freude und Ekstase. Also ein Symbol der überstrebenden Freude. Allerdings dürfen wir uns jetzt im Hohenlied dieses Haus schwerlich wie einen öffentlichen Raum vorstellen, also wie dieses Haus des Weingelages im Buch Esther. Denn dort, wo Bräutigam und Braut sich einander mit ihrer Liebe beschenken, da wollen sie ja alleine sein. Man hat also eher den Eindruck, dass es sich hier um einen Ort handelt, wo die Liebenden nun endlich alleine sein dürfen. Vor allen Dingen, weil es gleich im übernächsten Satz heißen wird, seine Linke liegt unter meinem Kopf und seine Rechte umarmt mich. Also die beiden sind alleine. Aus dem alten Orient sind uns Abbildungen von sogenannten heiligen Hochzeiten erhalten. Ganz besonders interessant ist in diesem Kontext ein Relief aus dem Palast Assurbanipals im untergegangenen Ninive, das man aber wieder gefunden hat, ungefähr aus dem Jahre 640 vor Christus. Man sieht dort den König Assurbanipal, also den König von Ninive, mit seiner Königin unter einer Weinlaube bei einem Weingelage à deux. Also nur die zwei sind in dieser Weinlaube und sie feiern den Sieg des Königs Assurbanipal über das feindliche Volk der Elamiter. Während der König ganz bildlich an der Tafel liegt, sitzt die Königin aufrecht und trägt eine mit Zinnen versehene Krone. Dies deutet darauf hin, dass die Königin das unbesiegte Assur symbolisiert, mit dem der König durch seinen Sieg jetzt wieder neu vereint wird. Ja, weil die Feinde haben ja diese Einheit zwischen König und Stadt oder König und Volk bedroht. Aber durch den Sieg des Königs kann er sich jetzt neu mit seiner Stadt und seinem Volk vereinigen. Und diese erneute Vereinigung wird im Alten Orient immer ganz inkarnatorisch dargestellt und gefeiert und symbolisiert durch die Einheit des Königs mit seiner Königin. Denn die Königin steht auf der Seite der Stadt und des Volkes. Und wenn er eins ist mit dieser Königin, dann ist er auch eins mit der Stadt und dem Volk. Deswegen hat die Königin eben diese Mauerkrone auf ihrem Haupt, um zu zeigen, sie steht für die Stadt. Diese Wiedervereinigung geschah im Alten Orient nicht nur metaphorisch, sondern ganz, ganz real durch die geschlechtliche Vereinigung des Königs mit seiner Königin und damit des Landes. Etwas Ähnliches könnte im Hintergrund von der Metaphorik des Hohen Liedes stehen. Auf menschlicher Ebene berichtet die Braut schlicht und ergreifend von der Vereinigung mit ihrem Geliebten im Weinhaus, dem Haus, das eben symbolisch für den ekstatischen Liebesgenuss steht. Gleichzeitig war es, wie man anhand dieser altorientalischen Ikonografie sieht, auch gar nicht ungewöhnlich, dass die Frau die Personifizierung einer Stadt oder des in der Frau die Personifizierung einer Stadt oder des Landes zu erkennen, mit dem sich der König vermittels der Frau vereinte. Und genau das sehen wir ganz oft im Hohen Lied. Da ist eben einerseits die Braut, die ganz real die Braut ist, im Kontext vom Alten Testament. Und gleichzeitig erkennen wir, dass diese Braut Symbol ist für die Stadt Zion und für das Volk Israel, mit dem sich Gott am Sinai verlobt hatte. Erst im Neuen Testament schaffen wir dann den Übersprung zur Einheit des Gottes mit der Seele, weil das erst durch die Inkarnation Christi möglich wird. Und mir ist immer wichtig, Ihnen erst zu zeigen, was ist der buchstäbliche Sinn, wie verstehen das, wie ist es wahrscheinlich ursprünglich gemeint oder was könnte dahinter stecken, rein nach dem Literalsinn im Kontext des Alten Orients und dann zu schauen, was heißt es für uns vom Neuen Testament her. Wenn also, wie die Sprache vermuten lässt, hier das Konzept der Heiligen Hochzeit im Hintergrund steht, dann haben wir wieder hier einen dieser Fälle der sogenannten Entmythologisierung im Hohen Lied, wo die Heilige Schrift die vermeintliche Göttin, die die anderen Völker haben, entthront und Israel selbst die Rolle in dieser heiligen Hochzeit mit dem König Messias zukommen lässt. Tatsächlich bezieht sich nach der jüdischen Auslegung dieser Vers auf die Hochzeit Gottes mit Israel am Berge Sinai. Sie erinnern sich, der Bundesschluss am Sinai wurde als Hochzeit zwischen Gott und Israel verstanden. Zu einer Hochzeit gehören freilich Geschenke. Die Liebenden selbst aber beschenken einander nicht mit irgendwelchen Gegenständen, sondern mit dem Geschenk der gegenseitigen Hingabe ihrer selbst, ausgedrückt im Symbol des Weines. Der Wein ist Symbol für den berauschenden, ekstatischen Charakter der Liebe, wie ich schon sagte, sowie für die Freude der Liebe. Israel sagt, er hat mich in das Weinhaus gebracht oder er hat mich an den Ort gebracht, wo die Liebe vollzogen wird, konsumiert wird, indem er mir die Tora schenkte. Das ist jetzt die jüdische Auslegung. Die Tora ist für das Judentum der Wein der Freude, weil sie das Wort Gottes selbst ist. Und so lesen wir zum Beispiel im Midrash Shir Hashirim Rabbah, also das ist eine jüdische Auslegung, die man circa sehr vorsichtig auf das 6. Jahrhundert nach Christus datieren kann, die aber ältere Traditionen beinhaltet, bezeugt. Er hat mich in das Weinhaus gebracht, sagt die Versammlung Israels. Versammlung Israels ist ganz interessant. Das bedeutet die Synagoge Israels und bezeichnet aber das Volk Israel, das am Berg Sinai versammelt ist. Und im Griechischen wird dieses Wort Versammlung übersetzt mit Ekklesia, von dem wir das Wort haben Kirche oder Chiesa, sagen wir mal auf Italienisch. Auf Deutsch hat das Wort Kirche eine andere Etymologie, aber das lateinische Wort, das Entscheidende ist für unsere katholische Tradition, stammt genau von diesem jüdischen Ausdruck hier, die Versammlung Israels. Es ist die Kirche Israels. So, jetzt geht's weiter. Der Heilige, gesegnet sei er, hat mich in den großen Weinkeller gebracht, sagt Israel. Und jetzt erklärt sie, das heißt zum Sinai. Dort gab er mir das Zeichen der Tora, die Gebote und die guten Werke. In großer Liebe habe ich sie akzeptiert. Vielleicht erkennen Sie schon, wohin uns diese jüdische Auslegung als Christen führt. Das erste von Jesus gewirkte öffentliche Zeichen ist nach dem Johannesevangelium die Gabe des Weines bei der Hochzeit zu Kana. Man wird dieses Zeichen nur verstehen, wenn man weiß, dass Israel, also die Juden, die zur Zeit Jesu in Palästina im ersten Jahrhundert lebten, auf die Erneuerung des ersten am Sinai geschlossenen Bundes warteten und in Verbindung mit dieser hochzeitlichen Bundeserneuerung auf ein messianisches Fest, bei dem der Wein in Überfülle fließen würde, so wie es bei den Propheten vielmals bezeugt ist. Die Hochzeit zu Kana stellt Jesus als genau diesen Messias vor, der nun endlich gekommen ist, den hochzeitlichen Bund Gottes mit Israel zu erneuern, indem er, der Bräutigam, den Wein der Hochzeit zur Verfügung stellt. Bevor ich den Bezug der Hochzeit zu Kana zum Hohen Lied erläutere, will ich noch kurz darauf hinweisen, dass alle sieben von Jesus im Johannesevangelium gewirkten Zeichen vorwegnehmende Auslegungen des Kreuzesgeheimnisses sind. Sie werfen aus je anderer Perspektive ein interpretierendes Licht auf das Kreuz. Sie wissen ja, Johannes sagt am Ende seines Evangeliums, wenn man alles aufschreiben würde, was Jesus getan hat, dann würden alle Bücher der Welt nicht reichen. Und Johannes hat hier ganz bewusst sieben Zeichen ausgewählt, die aus seiner Sicht das Geheimnis des Kreuzes erklären. Und nicht durch Zufall hat er das erste mit großem Bedacht ausgesucht, weil es schließlich als erstes Zeichen das Leserverständnis des Lebensgeheimnisses Jesu für den Rest der Evangeliumslektüre prägen wird. Wir sollen also den Rest des Johannesevangeliums immer im Lichte dieser Hochzeit lesen. Im Lichte der Hochzeit zu Kana stellt Johannes den Kreuzestod Jesu, der dann geschehen wird, wenn seine Stunde wirklich gekommen ist, als Hochzeit des Messias mit seiner Braut, dem gläubig gewordenen Israel, vor, dem Tag, da er den neuen Wein des Heiligen Geistes geben wird. Doch kehren wir jetzt zurück zur Hochzeit zu Kana, auf deren Hintergrund wir den Ruf der Braut, er hat mich in das Weinhaus geführt, besser und tiefer in einem christlichen Sinne verstehen werden. Blicken wir zunächst auf das Symbol des Weines. Zeichen des Bundesbruches von Seiten Israels ist immer der fehlende Wein. Ja, so sagt zum Beispiel der Prophet Joel in Kapitel 1, Verse 8 bis 12, klagt wie eine Jungfrau im Trauergewand, die den Bräutigam ihrer Jugend beweint. Aus ist es mit dem Speiseopfer und mit dem Trankopfer. Trankopfer bestanden aus Wein. Im Hause des Herrn. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Kahl liegt das Feld, der Acker trauert, denn das Korn ist vernichtet. Vertrocknet der Wein, das Öl ist versiegt. Die Bauern sind ganz geschlagen, es jammern die Winzer, denn Weizen und Gerste, die Ernte des Feldes ist verloren. Wenn ich hier eine Zwischenbemerkung machen kann, wir denken an die Dürrekatastrophen in unserem Land und können uns fragen und sollen vielleicht erkennen, dass diese Naturkatastrophen von der Heiligen Schrift her gesehen immer eine Folge dessen sind, dass der Mensch sich von seinem Bund mit Gott abwendet. Darüber können Sie bei der heiligen Hildegard viel erfahren und am besten indem Sie die Vorträge von Pater Burb über die heilige Hildegard anhören. Aber weil das gerade so aktuell ist, möchte ich diese Zwischenbemerkung machen. Fehlendes Wein ist nicht nur fehlende Früchte der Erde, sind nicht nur im Alten Testament ein Zeichen des Bundesbruches mit Gott. Das Alte Testament spricht genauso weiter in die heutige Zeit. Wenn der Mensch sich von Gott abwendet, dann fehlt seine Mittlerfunktion zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch ist der Priester, der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und wenn der Mensch nicht mehr mit Gott verbunden ist, dann bekommt das die Natur zu spüren. So heißt es weiter bei Joel 1,12-11. Die Bauern sind ganz geschlagen, es jammern die Winzer, denn Weizen und Gerste, die Ernte des Feldes ist verloren. Der Weinstock ist dürre, der Feigenbaum welk, Granatbaum, Dattelpalme und Apfelbaum, alle Bäume auf dem Feld sind verdorrt, ja verdorrt ist die Freude der Menschen. Bundesbruch bedeutet Ehebruch. Und deshalb sagt der Prophet, klagt wie eine Jungfrau, die den Bräutigam ihrer Jugend beweint. Sie hat ihn verloren. Die Folge sind, wie ich schon sagte, Dürrekatastrophen, die zum Ernteausfall führen und damit zum Ausfall von Speise- und Trankopfer im Tempel. Vertrocknet ist der Wein, es jammern die Winzer, der Weinstock ist dürre. Andersherum wird eine Fülle von Wein, das Zeichen der Bundeserneuerung sein, der erneuten Vermählung Gottes mit seinem Volk Israel. Denn wenn der Bund geheilt wird, werden die Felder wieder Korn tragen und wer Wein geerntet hat, wird ihn auch trinken in den Vorhöfen des Tempels. Und so heißt es zum Beispiel bei Jesaja 54, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir deiner Bauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Der Herr hat geschworen bei seiner rechten Hand und bei seinem starken Arm. Nie mehr trinken Fremde deinen Wein, für den du so hart gearbeitet hast. Wer den Wein geerntet hat, soll ihn auch trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Über den verheißenen Messias heißt es schon im Buch Genesis 49,12. Feurig von Wein funkeln die Augen, seine Zähne sind weißer als Milch. Und beim Propheten Amos heißt es über die künftige Heilszeit in Amos 9,13. Seht, es kommen Tage, Spruch des Herrn. Da triefen die Berge von Wein und alle Hügel fließen über. Dann wende ich das Geschick meines Volkes. Sie bauen die verwüsteten Städte wieder auf und wohnen darin. Sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein. Sie legen Gärten an und essen die Früchte. Ebenso in Joel 4,18. An jenem Tag triefen die Berge von Wein. Die Hügel fließen über von Milch und in allen Bächen Judas strömt das Wasser. Oder Jeremia 31,12. Sie kommen und jubeln auf Zions Höhe. Sie strahlen vor Freude über die Gaben des Herrn, über Korn und Wein und Öl, über Lämmer und Rinder. Sie werden wie ein bewässerter Garten sein und nie mehr verschmachten. Schließlich und letztlich die ganz berühmte Stelle aus dem Buch Jesaja, Kapitel 25, Vers 6, wo der neue Bund mit folgenden Worten verheißen wird. Der Herr der Heere wird auf diesem Berg, das ist der Berg Zion, für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Die Erwartung war also ganz deutlich, wenn der Messias kommt, dann wird er den Hochzeitsbund, den Gott am Berg Sinai mit Israel geschlossen hatte, erneuern und es wird Wein in Überfülle geben. Das zentrale Zeichen der Hochzeit zu Kana ist also für Juden im ersten Jahrhundert ganz leicht zu erkennen. Jesus gibt den Wein in Überfülle. Damit weist er sich als der Messias aus im Rahmen einer Hochzeit. Was Christen aber oft übersehen ist, dass Johannes zugleich auf sehr subtile, aber eindeutige Weise bei der Hochzeit zu Kana auch auf den Sinai-Bund aus dem Buch Exodus, Kapitel 19 bis 24, anspielt und auf diese Weise Jesus als den Messias vorstellt, der nun, wenn seine Stunde gekommen sein wird, er sagt ja zu Maria, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen, aber dann später, wenn es zum Sterben kommt, dann sagt er, jetzt ist meine Stunde gekommen, Kapitel 12, und dann geht's auf die Passion zu. Also dann, wenn seine Stunde gekommen sein wird, dann wird er den Hochzeitsbund zwischen Gott und Israel erneuern. Und das wird Johannes dann eben erklären, ist das Kreuz. Der heilige Johannes gibt uns in seinem Evangelium einige deutliche Hinweise, dass er die Hochzeit zu Kana auf dem Hintergrund von Exodus 19 bis 24 verstanden wissen möchte, also auf dem Hintergrund des Sinai-Bundes. Da ist zunächst die Mitteilung, dass die Hochzeit am dritten Tag stattfand. Während man den dritten Tag vollkommen richtig in Kontinuität mit den vorhergehenden drei Tagen, die Johannes auch einzeln nennt, als den sechsten Tag lesen kann und damit als Hinweis auf den Freitag, jenem sechsten Tag, an dem Jesus die Menschheit neu schaffen wird, ja, so wie der Mensch am sechsten Tag in Genesis zum ersten Mal erschaffen worden war, so schafft er am Karfreitag den Menschen vom Kreuz herab neu. Und am Kreuz die Hochzeit vollziehen wird, also während es einerseits der sechste Tag ist, ist es doch gleichzeitig auch der dritte Tag, wie Johannes sagt. Und das ist eine ganz bewusste Anspielung und Echo an den Berg Sinai. Dort hatte Gott dem Volk geboten, sich für den dritten Tag zu reinigen. Auf diesem Hintergrund merken Sie, es ist kein Zufall, dass da sechs Krüge mit Wasser stehen, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entspricht. Das ist keine überflüssige Mitteilung, die der heilige Johannes hier macht. Also, dritter Tag, da hört der Jude sofort, Exodus 19, Verse 10 bis 11. Da heißt es, der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk, ordne an, dass sie sich heute und morgen heilig halten und ihre Kleider waschen. Sie sollen sich für den dritten Tag bereithalten. Am dritten Tag nämlich wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Und dann heißt es weiter in Exodus 19, Verse 15 bis 16. Er sagte zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit, berührt keine Frau. Am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und ein gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Also weil sich die Herrlichkeit Gottes auf dem Berg Israel offenbarte. Wenn ein Jude im ersten Jahrhundert hörte, dass etwas am dritten Tag geschah, so musste er unweigerlich an den Bundesschluss am Sinai denken. Dies wird noch dadurch unterstrichen, dass Johannes den Wunderbericht mit den Worten enden lässt, so tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Jude im ersten Jahrhundert und haben Ihre Tora auswendig gelernt. Sie können nicht anders als folgende Schriftworte mitzuhören. Exodus 19,9. Der Herr sprach zu Mose, ich werde zu dir in einer dichten Wolke kommen. Die Wolke ist immer die Sichtbarkeit der Herrlichkeit Gottes. Das Volk soll es hören, wenn ich mit dir rede, damit sie auch an dich immer glauben. Das, so steht es in der alten Einheitsübersetzung. Die neue verwischt das leider, was ich schade finde, denn im Johannesevangelium ist dieses Thema, glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus zum Beispiel in Johannes 14,1, unheimlich wichtig. Also Jesus spricht immer davon, dass man zum Glauben an Gott kommen muss, eh klar, aber auch zum Glauben an Jesus, weil Jesus auf der gleichen Ebene steht wie der Vater. Und das Johannesevangelium spielt hier immer auf Exodus an, wo Gott immer sagt, ich tue diese Zeichen, damit die Menschen zum Glauben an dich kommen und zum Glauben an mich. Natürlich sollen sie nicht mit dem gleichen theologischen Glauben an Moses glauben wie im Neuen Testament an Jesus. Trotzdem ist es im Johannesevangelium wahnsinnig wichtig, weil Moses hatte ja versprochen, dass ein Prophet wie er kommen würde und dass er der eigentliche Mittler zwischen Gott und dem Menschen sein wird und auf dessen jedes einzelne Wort sie hören müssen. Und Johannes zeigt uns hiermit, dass Jesus der einzige und wahre neue Moses ist, der eben diese neue Hochzeit zwischen Gott und den Menschen herbeiführt und der das neue Gesetz erlassen wird. Also, der Jude hört, wenn er das Johannesevangelium liest und es heißt, so tat Jesus sein erstes Zeichen und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn, er hört die Erfüllung dieses Exodus 19,19, wonach die Herrlichkeit Gottes auf den Berg herabkommen wird und Gott sagt, damit sie auch an dich immer glauben. Gott wirkt dieses Zeichen der Hochzeit zu Kana, damit die Herrlichkeit Jesu offenbar wird und sie an ihn glauben. Die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in Jesus führt ja gerade zum Glauben der Jünger an ihn. Und ebenso schwingt mit Exodus 24,16, also das Ende der Sinai-Erzählung, wo es heißt, die Herrlichkeit des Herrn nahm Wohnung auf dem Sinai und die Wolke bedeckte den Berg 6 Tage lang. Hier haben Sie jetzt wieder die Zahl 6. Sie haben die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in Kombination mit dem Vollzug des Bundesschlusses, der bekanntlich als Hochzeit zwischen Gott und Israel verstanden wurde, wie die Propheten Hosea, Jesaja, Jeremia und Ezechiel einmütig bezeugen. Hinzu kommt nun ein weiteres Indiz, das sich dem modernen Leser entzieht. In Deuteronomium 32,6 ist die Rede davon, dass Gott Israel am Sinai zu eigen erworben hat. Im Hebräischen lautet das Verb erworben Kana. Schon Origenes, einer der wichtigsten Bibelinterpreten der Kirchengeschichte, hat darum zu Beginn des 3. Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass der Ort der Hochzeit im Johannesevangelium sicher nicht aus Zufall Kana hieß, sondern von der göttlichen Vorsehung wohlgewählt war, um die Verbindung mit dem ursprünglichen Bundesschluss Gottes mit Israel zu unterstreichen, der sich nun erneuern wird und in einen endgültigen Hochzeitsbund umgewandelt wird. Wenn Sie nun all dies mithören und wissen, dass der jüdischen Auslegung nach der Ausruf der Braut im Hohen Lied 2,4 »Er hat mich in das Weinhaus gebracht« auf den Sinai bezogen wird, wo Gott Israel die Tora zum Brautgeschenk gemacht hatte, dann verstehen Sie jetzt auch, warum Johannes sein Evangelium mit einer Hochzeit beginnen lässt, während der er uns den eigentlichen Bräutigam vorstellt, nämlich Jesus den Messias, der gekommen ist, um uns zuletzt den guten Wein zu geben. Kein Gebot mehr geschrieben auf Tafeln und auf Stein, wie es die Tora der Juden war, sondern sein neues Gebot der Liebe, die er uns im Wein der Hochzeit selbst darreicht, sein eigenes Blut vergossen für uns am Tag der Hochzeit, neu ausgeschenkt in jeder heiligen Eucharistiefeier. Dieses Blut, das die Hingabe seines Lebens bedeutet, reinigt uns von aller Sünde und erfüllt uns zugleich mit dem Wein der Liebe, welcher uns überhaupt erst befähigt, das neue Liebesgebot zu leben, da er, der Wein, die Liebe Gottes selber ist, die in unsere Herzen ausgegossen wird, der Heilige Geist, wie es Römer 5,5 so schön sagt. Die Juden hatten ganz recht, in den Worten der Tora das Hochzeitsgeschenk Gottes zu erkennen, die Gabe seiner selbst an seine Braut. Doch was im Alten Testament oder im Alten Bund noch äußeres Symbol blieb, wird jetzt Wirklichkeit. Das Wort Gottes wird Fleisch, schenkt sich leiblich seiner Braut am Kreuz, schließt damit den neuen Bund, die Hochzeit zwischen Gott und Mensch, vollzogen in den Gaben von Brot und Wein, in denen sich der göttliche Bräutigam täglich aufs Neue seiner Braut schenkt. Er hat mich in das Weinhaus geführt, kann darum jede getaufte Seele jubeln, die Jesus durch die Taufe in die Kirche aufgenommen und zum Tisch seines Leibes und Blutes hinzugeführt hat.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Sie hören eine geistliche Schriftauslegung zum Hohenlied im Alten Testament, Kapitel 2, Vers 4 mit Dr. Nina Sophie Heeremann.
Ja, grüß Gott zurück, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir sind jetzt angelangt bei Vers 4b. Also die Braut sagt jetzt weiter, sein Schild über mir ist die Liebe. Oder wie es die neue Einheitsübersetzung sagt, dass sein Zeichen über mir ist die Liebe. Das hebräische Wort ist hier Degel und das ist eigentlich ein Feldzeichen, eine Standarte. Was ist die Standarte Christi? Denken Sie an den Traum des Kaisers Konstantin. In diesem Zeichen wirst du siegen, hatte ihm der Herr im Traum gesagt. Das Zeichen ist sein Kreuz. Das Banner Christi ist sein Kreuz, welches Ausdruck der reinsten Liebe ist. Unter diesem Banner zieht Christus in den Krieg. Unter diesem Banner kämpft Jesus für uns. Unter diesem Banner versammeln wir uns im Kampf um die Rettung der Seelen. Ja, wie wahr? Das Schild, das uns vor dem Tod bewahrt, ist seine Liebe. Ein Banner oder eine Fahne schafft es ja im Idealfall, in einem einzigen Symbol das Wesen des Bannerträgers, also sagen wir zum Beispiel eines Landes oder einer Familie oder einer Vereinigung, zum Ausdruck zu bringen. So hat zum Beispiel der Libanon in seinem Banner eine Zeder, weil die Zedern des Libanon auf der ganzen Welt berühmt sind und jeder, der eine Zeder sieht, denkt an den Libanon. Im Falle von Israel ist es der Davidstern, in Kanada ein Ahornblatt, die USA haben 50 Sterne für die 50 Bundesstaaten etc. Wenn Gott also ein Banner hätte, was könnte es dann anderes sein als die Liebe? Die Liebe ist das Wesen Gottes, sagt uns die Schrift. Gott ist die Liebe, 1. Johannes 4,16. Die ganze Heilige Schrift ist nur damit beschäftigt, das zu entfalten. Und deshalb kann jeder getaufte Christ, der durch die Besiegelung in der Taufe zum Eigentum Gottes, Kana, geworden ist, sagen, sein Banner über mir Sein Zeichen über mir ist die Liebe. Ich bin zum Eigentum der Liebe geworden und wie Gott dem modernen Mystiker Léandre Lachance offenbart hat, kann ich sagen, weil die Liebe mich liebt, werde ich Liebe. Werfen wir noch einen Blick in die reiche Auslegungsgeschichte dieses Verses. Die Vulgate hat nämlich eine leicht abgeänderte Übersetzung gewählt, beziehungsweise wahrscheinlich einen anderen hebräischen Text vor sich gehabt. Das passiert manchmal. In der Vulgate heißt es, er hat mich in den Weinkeller geführt, er hat in mir die Liebe geordnet. Hintergrund dieser leicht abgeänderten Übersetzung scheint zu sein, also abgeändert, ich habe das falsch gesagt. Was passiert, ist Folgendes. Die Juden haben ja nur einen Text mit Konsonanten, die schreiben keine Vokale. Und das heißt, als der heilige Hieronymus den hebräischen Text gesehen hat, sieht er nur Konsonanten. Und oft weiß man nicht, ob dieser Konsonant ein Substantiv ist oder ein Verb. Die heutigen Bibelübersetzungen fußen auf einer Bibel, die erst im 6. Jahrhundert nach Christus oder ein bisschen danach mit Vokalen versehen wurde, damit man nicht mehr verschiedene Sachen lesen kann. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Lesart, die wir in unseren Bibeln vorfinden, unbedingt die älteste oder einzig richtige ist. Deswegen ist es hilfreich, oft in die Vulgata hineinzuschauen oder den griechischen Text, weil es gibt oft andere Vokalisierungsmöglichkeiten und damit ein leicht anderer Sinn. Und es ist wohl anzunehmen, dass Gott diese Vielschichtigkeit des und vielschichtigen Möglichkeiten von Text- und Sinnmöglichkeiten gewollt hat. Diese Ambiguität ist intendiert. Auf jeden Fall, also in der Vokalisierung von der Vulgata kommt dann eben raus, er hat in mir die Liebe geordnet. Und Hieronymus folgt hier eben der Septuaginta, die das so gelesen hat. Ein Thema wie die rechte Ordnung der Liebe war den Kirchenvätern natürlich kostbar. Denn sie haben die Heilige Schrift nie einfach nur aus Neugierde gelesen und auch nicht nur aus dogmatischem Interesse, sondern immer auch mit der Frage, was bedeutet diese Stelle für unser geistliches Leben, für unser geistliches Wachstum? Was ist der moralische Sinn dieser Stelle? Wie schon öfter gesehen, bringen die Kirchenväter auch mit dieser Stelle die Heilung von den Folgen der Erbsünde in Verbindung. Wir alle wissen, dass die Fähigkeit zu lieben in uns in Unordnung geraten ist. Nirgendwo sehen wir das deutlicher als in der heutigen Welt. Hier aber ruft die Braut aus, er, der Bräutigam, hat in mir die Liebe geordnet. Hören wir, was der heilige Gregor von Nyssa dazu zu sagen hat. Ich zitiere den heiligen Gregor. Fürwahr, vielleicht lernen wir auch einen von den substanzielleren Grundsätzen durch diesen Ausspruch. Und zwar, welche Liebe Gott zu erweisen sich ziemt und wie man sich den Menschen gegenüber verhalten soll. Wenn nämlich alles der Ordnung entsprechend und anständig geschehen muss, ist die Ordnung umso mehr in solchen Dingen, nämlich der Liebe, passend. Man muss demnach die Ordnung der Liebe kennen, zu der man durch das Gesetz angeleitet wird, wie man zum einen Gott, zum anderen den Nächsten, die Frau und den Feind zu lieben hat, damit die Erfüllung der Liebesforderung niemals ungeordnet und verkehrt werde. Denn Gott muss man lieben aus ganzem Herzen, ganzer Seele, Kraft und Empfindung, den Nächsten aber wie sich selbst. Markus 12,30. Die eigene Frau wiederum, sofern jemand eine reinere Seele hat wie Christus die Kirche, der leidenschaftlichere indes wie den eigenen Leib. So nämlich befiehlt es Paulus, der Ordner solcher Angelegenheiten in Epheser 5, Verse 25 und 28. Den Feind aber soll man dadurch lieben, dass man nichts Böses mit Bösem vergilt, sondern durch Wohltaten das Unrecht vergibt. Jetzt sagt der heilige Gregor, also das ist so aktuell, wie wenn man es heute schreiben würde. Heutzutage aber kann man sehen, dass die Liebe bei den meisten Leuten verworren und ungeordnet ist, weil sie sich in unangemessener Form, die dem Liebesgebot nicht entspricht, auf verwirrte Weise betätigt. Diese Leute lieben Geld, Ehren und Frauen, wenn sie ihnen gegenüber etwa in eine hitzigere Gemütsverfassung geraten sind, aus ganzer Seele und Kraft, so dass sie für sie wohl auch ihr Leben von sich schleudern wollten. Gott aber lieben sie nur so viel, als es ihnen gut erscheint. Dem Nächsten wiederum erweisen sie kaum die Liebe, die den Feinden bestimmt wäre. Ihre Haltung dem Hasserfüllten gegenüber aber ist die, sich durch größere Übel an denen zu rächen, die ihnen vorher Leid zugefügt haben. Ende des Zitats des heiligen Gregors. Geordnet ist die Liebe, so Gregor, wenn ich Gott so viel Liebe erweise, als ich ihm schulde, bei jedem anderen aber das geziemende Maß nicht verfehlt wird. Es geht weiter mit Vers 5. Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Wieder kurz was zum altorientalischen Hintergrund. Diese Traubenkuchen heißen auf Hebräisch Aschishot und das waren sogenannte Fruchtbarkeitskuchen, die im heidnischen Kult der Liebesgöttin geopfert wurden. Wieder sehen wir, wie das Wort Gottes die Konzepte und die Sprache der altorientalischen Liebeslieder aufnimmt, aber wesentlich bereinigt und sozusagen monotheisiert. Während alle Israel-umgebenden Völker den Göttinnen Opfer darbrachten, offenbart Gott in der Heiligen Schrift, dass er keine Göttin an seiner Seite thronen hat. Nein, Gott allein ist der Schöpfer der Menschen. Er hat alles aus dem Nichts erschaffen und aus reiner Gnade Israel erwählt, seine Braut zu sein, auf dass durch Israel alle Menschen Segen erlangen. Das heißt, vom Neuen Testament her gesehen, durch die Kirche, die das endzeitliche Gottesvolk ist. Gott hat keine andere Braut im Himmel. Seine Braut ist einzig und alleine Israel, dessen Erwählung sich durch die Vermählung Christi mit seinem Volk am Kreuz auf alle Menschen, die der Kirche eingegliedert sind, ausgeweitet hat. Diese Braut nun verzehrt sich vor Liebe nach ihrem Bräutigam, der sich ihr augenblicklich wieder entzogen hat. Sie ist seiner spürbaren Gegenwart beraubt und verzehrt sich vor Liebeskummer. Die allermeisten Menschen werden diesen Schmerz kennen. In manchen Menschen ist der Schmerz so stark, dass sie lieber sterben würden, als diesen Schmerz zu erleiden. Ja, es ist ein grausamer Schmerz, der uns aber eine tiefe Wahrheit über die letzte Bestimmung des Menschen offenbart. Wir sind geboren, um zu lieben und geliebt zu werden. Und wenn uns diese Erfahrung der Liebe entzogen wird, so erleben wir, dass das Leben ohne Liebe letztlich sinnlos ist. Größte Zeuge dafür sind die vielen, vielen Jugendlichen, die von ihren Eltern materiell alles bekommen haben. Aber wenn sie die Liebe der Eltern nicht bekommen haben, dann versinken sie in Drogen, Sex und Alkohol und finden nirgendwo den eigentlichen Sinn des Lebens. Die Gemeinschaft Cenacolo hat da viele wunderbare Zeugnisse zu geben. Ohne Liebe kann der Mensch nicht leben, dann verliert alles andere seinen Sinn. Das Problem desjenigen, der sich im Liebeskummer umbringen will, ist allerdings, dass er einen Menschen zum Götzen gemacht hat. Die meisten von uns verkennen, dass Gott allein unseren Hunger nach Liebe stillen kann. Wir sind für eine unbegrenzte Liebe geschaffen. Die Liebe eines Geschöpfes aber ist per se immer begrenzt, weil jedes Geschöpf nur ein Geschöpf ist und damit begrenzt. So kommt es, dass wenn ich mein Lebensglück von der Liebe eines bestimmten Menschen allein abhängig mache, ich glaube, sterben zu müssen. Denn kein Mensch wird je den Liebeshunger meiner Seele stillen können. Das kann alleine Gott. Die Heilige Schrift vergleicht einen Menschen, der versucht, seinen Hunger nach Liebe mit Geschöpfen zu stillen, mit einem Menschen, der Zugang zu einer Quelle lebendigen Wassers hat, diese aber verachtet und sich stattdessen eine Zisterne gräbt, die das Wasser nicht halten kann. So heißt es bei Jeremia 2,13 aus dem Munde Gottes: Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich zu Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Im Hohen Lied ist die Braut nicht dieser Gefahr verfallen, einen Menschen zu vergötzen. Die Braut des Hohen Liedes sehnt sich nach der Gegenwart ihres göttlichen Bräutigames und sie ist ganz zu Recht krank vor Liebe, wenn er nicht gegenwärtig ist. Sie hat berechtigten Liebeskummer und macht die Erfahrung, die alle Mystiker machen, wenn sie die Anwesenheit Gottes augenblicklich nicht mehr spüren, weil er sich scheinbar ihrer entzogen hat. In Wirklichkeit entzieht Gott dem Menschen natürlich nie seine Gegenwart. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt und das gilt, ob wir ihn spüren oder nicht. Wohl aber entzieht Gott den Sinnen, den menschlichen Sinnen, die Spürbarkeit seiner Gegenwart. Dadurch will Gott unsere Liebe von ihrem Egoismus reinigen, die sich selbstsüchtig nach den Tröstungen seiner spürbaren Gegenwart sehnt. Gott will uns aber dazu hinführen, dass unsere Liebe selbstlos wird, wie auch die seine selbstlos und absolut kostenlos sozusagen. Also das lateinische Wort ist immer schwer zu übersetzen. Gratuitus, eine Liebe, die eben kostenlos ist, weil sie nichts für sich will. So ist Gottes Liebe und in eine solche Liebe hinein will er uns verwandeln. Denn allein so eine Liebe macht uns letztlich glücklich und frei. Gott hat sich also kurz, scheinbar, in seiner Spürbarkeit und Sichtbarkeit der Braut entzogen. Und diese Braut spürt aber, dass sie in diesem entsetzlichen Zustand eine Stärkung braucht. In der jüdischen die jüdische Auslegung spielt hier mit den hebräischen Worten für Rosinen bzw. Traubenkuchen, deren Konsonanten ein Wortspiel erlauben, wonach sie dann zu Moses und Aaron sagt, erinnern Sie sich, Israel ist immer noch am Sinai, sie möge sie mit dem Wort Gottes stärken, auf dem die Grundfeste der Erde gründen und ihr das Wort Gottes auslegen. Das Ganze beruht auf einer komplizierten Wortspiel im Hebräischen, womit ich Sie jetzt nicht verwirren will, lieber die kostbare Zeit nutzen, die christliche Tradition anzuschauen. Die hat nämlich eine ganz andere Auslegung. Die christliche Tradition liest diese Verse auf dem Hintergrund der Erfahrung ihrer zahlreichen Mystiker. Wir wissen ja gerade durch das Zeugnis unserer heiligen Mystiker, dass Christus tatsächlich in einem bräutlichen Verhältnis mit der getauften Seele leben will, das eingegangen ist in der Taufe. Und diejenige Seele, die sich dem geistlichen Leben widmet und auf diejenigen Seelen, die sich dem geistlichen Leben widmen und auf diese Erfahrung einlassen, bezeugen uns, dass die Worte der Schrift Wahrheit verkünden. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele aus der Tradition nennen. Beide beruhen wieder auf dem Wortlaut der Vulgata, also der Übersetzung des heiligen Hieronymus, der einen leicht abgewandelten hebräischen Text vor Augen gehabt haben mag. Und zwar beim Hieronymus heißt es, stützt mich mit Blumen, umgebt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Also der Unterschied ist nicht so groß. Der heilige Bernhard, basierend auf der Tradition des Mittelalters, erklärt, dass wenn sich die Braut der Gegenwart des Bräutigams beraubt fühlt, weil sie ja nicht den ganzen Tag in der süßen Gottesschau des Gebetes sich befinden kann, durch zwei Dinge geschützt wird. Also stellen Sie sich vor den heiligen Bernhard, Mönch Zisterzienserorden, sein höchstes Glück im Leben ist es, beten zu dürfen, aber er muss natürlich hin und wieder mal vom Gebet lassen und seinen zahlreichen Aufgaben als Abt in einem Kloster nachkommen. Und für ihn ist der Moment, wo er nicht mehr in der Kontemplation, in der Gottesschau sein darf, der Moment, wo er den Bräutigam nicht mehr sieht und wo er vor Liebeskummer schmachtet. Das sollte uns eigentlich allen so gehen. Leider ist das nur bei wenigen Menschen der Fall. Der heilige Bernhard sagt dann, wenn er nicht im Gebet sein kann, dann wird sein Liebeskummer durch zwei Dinge, wird er gestützt, um nicht im Liebeszimmer vergehen. Das sind der Glaube und die guten Werke. Denn wie Paulus sagt, im Glauben gehen wir unseren Weg, nicht im Schauen. Wenn wir Gottes Gegenwart nicht mehr schauen oder spüren, dann müssen wir in der Tugend des Glaubens wachsen. Dafür stehen, so die Tradition des Mittelalters, diese Blumen. Blumen aber entwickeln sich, zumindest auf Obstbäumen, in Früchte. Und vergleichsweise bringt der Glaube die Frucht guter Werke hervor. So heißt es zum Beispiel im Neuen Testament beim heiligen Jakobus. Als könnte einer sagen, du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Es ist ungebrochene Tradition bei den Juden und bei den Katholiken, dass ein wahrer Glaube Früchte der guten Werke hervorbringt. Und da macht der heilige Bernhard eine wunderbare Betrachtung, wie glücklich es ihn macht, wenn er sieht, dass seine ganzen Mühen, wenn er auf das Gebet verzichtet, weil er im Dienst an den Brüdern ist, dass es ihm tausendfach vergolten wird zu sehen, wie die Frucht seiner Arbeit als sozusagen Martha in den Brüdern ein Wachsen in der Tugend hervorbringt oder die Brüder enger mit Christus vereinigt oder den Brüdern hilft, eine Leidenschaft zu überwinden, eine Sünde zu überwinden, etc. etc. Also wenn die Braut dann ruft, stärkt mich mit diesen zwei Früchten von Glaube und guten Werken, dann ist es eine gottgewollte Frucht dieses Ablassens von der Kontemplation oder eben auch von der Reinigung, die Gott zulässt, um unsere Liebe selbst loszumachen, damit ich meine Liebe zu Gott dann in Werken der Nächstenliebe zum Ausdruck bringe. Und schließlich möchte ich Ihnen zum Abschluss noch ein weiteres Zeugnis erzählen von einer Mystikerin aus dem 19. Jahrhundert, die im 20. Jahrhundert erst gestorben ist, also die ist zwischen den Jahrhunderten, Luisa Picaretta aus Italien, aus dem Süden von Italien, die eine unglaublich tiefe Verbindung mit Christus erlebt hat. Und zwar so, dass sie wirklich, wenn Jesus sich ihr entzogen hat, und das hat er immer wieder getan, jedes Mal dachte, dass sie sterben müsste. Und die spricht nun über die Kraft des Glaubens und sagt, der Glaube ist Licht und dient der Seele als Sicht. Die Hoffnung ist die Nahrung des Glaubens und er verleiht der Seele Mut, Friede, Beharrlichkeit und alles andere. Die Liebe, welche die Substanz dieses Lichtes und dieser Nahrung ist, ist wie die süßeste und wohlriechendste Salbe, die überall eindringend die Leiden des Lebens erleichtert und lindert. Die Liebe macht das Leiden süß, so weit, dass man sich das Leiden sogar wünscht. Die Seele, die Liebe besitzt, verströmt überall Wohlgeruch. Ihre alle aus Liebe verrichteten Werke verströmen einen sehr angenehmen Duft. Und was ist dieser Wohlgeruch? Es ist der Duft Gottes selbst. Die anderen Tugenden machen die Seele einsam und beinahe ungehobelt gegenüber den Geschöpfen. Doch die Liebe, welche eine Substanz ist, die vereint, vereint die Herzen. Aber wo? In Gott. Als höchste wohlriechende Salbe verbreitet sie sich selbst überall und in alle. Liebe lässt die unbarmherzigsten Qualen mit Freude erleiden und geht so weit, dass man gar nicht ohne Leiden sein kann. Und wenn sich die Seele dessen beraubt fühlt, sagt sie zu ihrem Bräutigam Jesus, erquicke mich mit Früchten. Hier zitiert Luisa Picaretta in ihrer mystischen Erfahrung das Hohelied. Also wenn sie sich der Gegenwart des Bräutigams beraubt fühlt, dann sagt sie zum Bräutigam, erquicke mich mit Früchten, welche das Leiden ist, denn ich verschmachte vor Liebe. Und wie sonst kann ich dir meine Liebe zeigen, als für dich zu leiden?
Vielen Dank, Frau Dr. Heeremann, für die Auslegungen. Liebe Zuhörer, wir haben das Hohelied betrachtet, Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Wenn Sie das noch einmal nachhören wollen, das können Sie tun in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org in der Sendung Spiritualität. Oder Sie können montags bis freitags die Kollegen vom CD-Dienst anrufen. Wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann rufen Sie an unter der 08328 921 120. Danke, Frau Dr. Heeremann, und alles Gute in die USA.
Danke Ihnen auch.
Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.